Ja, vielen Dank für Ihren umfassenden Vortrag, Herr Kollege Werfiger.
Ja, danke mal erstmal für den wichtigen Vortrag. Ich habe jetzt mal zwei Fragen. Einmal hast du zum Begriff der Sedimentierung den Namen in Lee zitiert. Und ich glaube, Apollinaire auch zitiert, der davon ausgeht, dass es keinen prinzipiellen Unterschied gibt zwischen angehobenen und kanalisierten. Und da fragt sich dann natürlich schon, gibt es dann sowas wie vorgeburtliche Erfahrung oder so, wenn man also zumindest jetzt mal Medusa, Ritualisierung und Sedimentierung als Ergebnis oder längerfristigen Erfahrungsprozess definiert. Also wie stellt er sich das vor, dass es da keinen prinzipiellen Unterschied gibt? Das ist die eine Frage. Und zu den Grenzen der alltäglichen Methodik hast du gesagt, dass das irgendwas auch mit kulturellen Differenzen zu tun haben könnte. Dass das also, dass die Alltäglichen nicht in Anspruch haben können, kulturübergreifend Ansprüche zu formulieren. Und wenn man das jetzt mal im einfachen Beispiel der externen Wahrnehmung hat, das Eidos Tisch wäre eigentlich nach Husserl sowas wie eine Platte mit drei Beinen.
Und, mit vier, oder?
Bitte?
Mit vier Beinen, oder?
Ja, also minimal drei.
Ah, okay.
Das ist eigentlich schon die minimale Anforderung. Da kann man sich dann fragen, braucht man da den Phänomenologen zu oder kann man das auch ein Schreiner sagen? Aber gut, die kulturellen Unterschiede wären dann eigentlich eher die Parametrisierung dieses Eidos. Also ist die Platte so und so eckig geformt, das ist eine Wurst oder hat es neben den drei Beinen noch ein viertes oder ein fünftes, das ist auch egal. Oder die Japaner haben so ganz flache Tische und bei uns sind die dann höher. Also das wäre dann eigentlich Variationen des Eidos, aber das würde keine Infragestellung des Eidos selber implizieren. Also da würde ich fragen, wie du die Kultur und kulturellen Unterschiede da noch als regulativ in die Eidetik integrieren würdest.
Also ich gehe auf die Frage zuerst an, die ist mir jetzt am präsentesten.
Darf ich meine Bitte? Mhm. Wir haben 5 Fragen und 10 Minuten, dass wir die Fragen und Antworten sehr kurz halten, bitte.
Also gut, ganz kurze Antwort. Ich habe hier sehr stark übertrieben, also natürlich in dem Sinne, wie du das beschreibst, ist der Eidos natürlich universal. Was aber bei Husserl genannt werden kann, ist zum Beispiel, dass die ganze Phänomenologie so eine Art Teleologie durchzieht oder so eine Art Vernunftbegriff, der vorausgesetzt ist. Also es steht alles zu irgendeiner Vernunft hin. Es wird niemals in Frage gestellt. Und hier zeigt sich meiner Meinung nach schon, dass das stark von dem phänomenologisierenden Subjekt und seinen kulturellen Umständen, nämlich Husserl, der im Dienste der Aufklärung steht, natürlich auch geprägt ist. Das heißt, in solchen Tendenzen, was überhaupt gefragt wird, also welche Fragen man stellt und was das Ziel der Philosophie ist, sieht man das schon. In sowas wie einem Eidos-Tisch würde ich sagen, das ist natürlich stark. Da würde ich das nicht so sehen.
Okay, danke. Herr Flisser, bitte.
Ja, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag, dem ich grundsätzlich sehr zustimme. Diese Frage ist bei mir aufgetaucht im Hinblick auf diesen Begriff der Hyperdialektik, den ich jetzt mal sehr locker so in der Art wie das Oszillieren in der Systemtheorie deute, also das auf Dauer gestellte sozusagen Pendeln zwischen erster Personperspektive und dritter Personperspektive. Ja. Wir wissen gerade aus der Systemtheorie, dass gerade solche rekursiven Oszillationen Attraktoren anstreben. Ja. Attraktoren in dem Sinn, wie sie Habitierungen bezeichnet haben. Ich frage mich, ob wir da nicht unter Umständen genau das kriegen, was wir haben, nämlich eine disziplinäre Trennung, die kaum zu überwinden ist, die natürlich dann nicht, ebenso wie Sie es gerade gemacht haben, hinterfragt werden kann, aber die gleichsam in der Sache selbst liegt.
Also ich muss sagen, das mit der Hyperdialektik ist noch nicht so furchtbar ausgedacht, sondern erstmal eine Idee. Und dabei ist auch dran gedacht, also im Prinzip sind die Disziplinen natürlich getrennt. Die haben eigene Begrifflichkeiten und von denen kann man dann auch, muss man dann auch anfangen zu gucken, inwieweit überschneiden die sich, inwieweit können wir die angleichen, was verstehen wir zum Beispiel anders als die Kognitionswissenschaft, wie kann man das machen. Und ich, unter Hyperdialektik würde ich jetzt in dem Sinne, man muss halt immer das, was wir untersuchen, solche Sachen wie Bewusstsein oder Aufmerksamkeit, die sind ja gegeben. Also wir stellen uns diese Frage nicht nur als Philosophen, sondern auch normale Menschen oder vielleicht der Schreiner. Also man hat ein gemeinsames, aus dem die Frage sich ergibt. Nur aus einer verschiedenen Perspektive und verschiedenen Methoden. Und wenn man da immer den Blick von der einen Seite wieder auf die nächste, könnte zumindest verhindert werden, dass sich so eine Perspektive versteilt und als die allgemeingültige angesehen wird. Und ich glaube, eine andere Möglichkeit, als das ständig zu wechseln und zum Beispiel im praktischen Sinne, zum Beispiel interdisziplinäre Studiengänge, also dass man von vornherein versucht, die Leute auch schon in beiden Methoden zu schulen und dazu mehr zusammenzudenken, die verschiedenen Fächer. Das ist das Einzige, was man machen kann. Natürlich werden sich da immer Vorurteile auf der einen oder anderen Seite oder Habitualisierung oder Sachen, die man selber nicht mehr hinterfragt, in der wissenschaftlichen Praxis mit einschleichen. Aber ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und zumindest gibt es ja wir stellen uns diese Frage in verschiedenen Wissenschaften. Also muss der Ursprung dieser Frage, ist ja aus unserer Erfahrung irgendwie motiviert. Und ich glaube, da muss man dann auch ansetzen in der Praxis vielleicht, im Philosophieunterricht.
Gut, Sie hinten, bitte.
Ich bin sehr dankbar für diesen Vortrag, weil er die Stärken der Philologie in den positiven Wissenschaften auch geltend macht. Trotzdem nochmal zurückfragen wollen, das ist sehr gut für mich wichtig. Man kann also eine pragmatische Philologie die Selbstklärung der positiven Wissenschaften leisten, in dem Sinne, dass eben diese dritte Person immer auch durch eine erste Person sozusagen unterminiert oder mit flankiert wird, also kein Experimentaler, auch kein Unexperimentator. Ist sozusagen in der dritten Personperspektive diese Kognitionswissenschaften beispielsweise diese sozusagen Offenheit für die Philologie überhaupt da, diese erste Personperspektive als Selbstreflexion überhaupt ernst zu nehmen? Oder?
Also da gibt es ganz, also sie ist da. Also vielleicht nicht in der, also man muss immer und auch unterscheiden, vielleicht nicht in der klassischen Kognitionswissenschaft, die jetzt noch sich auf Jerry Fodor beruft, das wird aber immer weniger. Also es gibt ganz viele konkrete Beispiele, zum Beispiel in der Psychopathologie werden jetzt in der Schizophrenieforschung werden phänomenologische Fragebögen oder Früherkennungsmechanismen, das heißt EAS, wird schon angewandt. Oder es gibt ganz viele, auch in der Neurowissenschaft sind sie sehr offen für sowas. Da werden ganze experimentale Versuche nach phänomenologischen Differenzierungen ausgerichtet oder auch die Probanden geschult, habe ich ja auch richtig gehend geschult, damit die irgendwie ihre Erfahrungen besser differenzieren können und nicht einfach sagen, nee, habe ich gesehen oder ich habe es nicht gesehen. Und ganz, also da tut sich was. Also ich würde sagen, die Offenheit wächst und es gibt ja auch sowas wie Embodied Cognition jetzt, die sich stark auf Phänomenologie beziehen. Das wächst zusammen. Also es gibt auch ganz viele interdisziplinäre Forschungsprojekte und ich würde sagen, die Offenheit ist noch ein bisschen größer von unserer Seite. Aber da tut sich jetzt wirklich einiges.
Vielleicht darf ich einen kurzen Kommentar geben, weil ich da in der Branche tätig bin. Okay, ich hätte nicht ganz dieses optimistische Bild. Die Beispiele, die Sie wählen, sind schon eher positive Einzelfälle der Mainstream, der Cognitive Neuroscience und so wird heute Psychologie definiert. Ist sehr in Richtung des behavioristischen Paradigmas unterwegs und antiphänomenologisch, aber ich wollte es nicht mal so...
Aber die klassische Kognitionswissenschaft wendet sich ja gerade gegen den Behaviorismus, also deswegen auch ja dieser starke Repräsentationalismus.
Gut, könnte man diskutieren, aber nur partiell, also es hat sich nicht, ließe sich nicht so gut belegen.
Also klar, es ist ein kleine sagen wir, gut, Biotope der Zusammenarbeit, aber... Ich habe da noch, bin da noch optimistisch.
Wenn die Leute, die Sie genannt haben, kenne ich alles sehr gut aus eigener Forschung. Also, aber gut, wir können danach diskutieren, bitte.
Also es schließt eigentlich ganz gut an. Man könnte jemanden wie Michael Tomasello als sehr renommierten Exponenten der kognitionspsychologischen Forschung nennen, der dann ja doch versucht, eben so phänomenologische Elemente aufzugreifen, ja, oder dann auch aus dem Pragmatismus heraus. Ja. Meine Frage geht auch in die Richtung, wie es jetzt schon zweimal angesprochen wurde. Ich möchte das noch ein bisschen zuspitzen. Ja? Also grundsätzlich eine ganz große Zustimmung zu dieser intensivierten Verhältnisbeziehung von empirischer Forschung und Phänomenologie. Aber bei dem Punkt zur konkreten Zusammenarbeit, da fand ich den zweiten, nämlich das phänomenologische Drängen der Probanden, problematisch. Weil die Frage ist eben, was für eine Verhältnisbestimmung würden Sie eben zwischen dem Apriorischen und dem Empirischen ziehen? Ja, das ist doch die Schwierigkeit, weil der Anspruch der empirischen Forschung muss ja doch sein, dass sie auf empirischem Wege diese apriorischen Elemente dann erklären können auch. Ja? Und gibt es da eine substanzielle Grenze, die nicht überschritten werden kann? Und wie wird die dann gerechtfertigt? Oder würden Sie sagen, wie zum Beispiel Hans-Peter Krüger, der dann so dieses Modell des Quasi-Transzendentalen verwendet, dass grundsätzlich alles empirisch dann auch einholbar ist?
Also das war natürlich alles erstmal ganz pragmatisch gemeint. Also wenn man so ein Experiment zur subliminalen Wahrnehmung hat, dann zeigt man den, guckt man, wo ist der im Englischen der Threshold, also wo wird es gesehen und wo nicht. Und meistens hat man dann in der Kognitionswissenschaft entweder eine Kategorie, ich habe es gesehen oder nicht gesehen. Also entweder ist es bewusst oder unbewusst. Also da gibt es wenig Differenzierung noch in der klassischen. Und das, da hat man zum Beispiel andere Studien gemacht, wenn man da eine graduelle Differenzierung also einführt, also nicht ja oder nein, dass sich das völlig unterscheidet. Also dass man das ist jetzt auch keine Schulung der Probanden, aber dass man einfach diese Art, die Probanden damit einbeziehen, dass man die irgendwie mehr hinterfragt. Also es war eigentlich rein pragmatisch gemeint, weil man hat ja in den meisten Experimenten, muss man ja mit Menschen, mit Subjekten arbeiten. Und da das, was die eben von sich geben, ein bisschen differenzierter zu betrachten oder die dann zu schulen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mit der speziellen Methode dieser Frontloading-Phenomenology habe ich auch meine Probleme, weil ich glaube, dass es eher Sinn macht, das experimentale Design zu ändern oder aber die Interpretation. Weil in dem Moment, wo man den Probanden schon irgendwie einweiht, kommen so viele Interpretationen schon wieder mit hinein, dass man sich nicht sicher sein kann, ob das nicht Auswirkungen hat auf die Ergebnisse. Ich glaube, ich halte das auch nicht für so vielversprechend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so den Stachel Ihrer Frage umgangen habe.
Ja, genau.
Ist mir durchaus bewusst. Kann man alles empirisch nachweisen?
Also zum Beispiel das Konzept der Person. Hm. Ja. Ist da ein Element drin, das eben strukturell a priori sein muss, ja, und das eben auch von den empirischen Wissenschaften vorausgesetzt wird? Würden Sie so einen Anspruch erheben? Und dann wäre es ja eher eine starke philosophische Position, oder ist das eben wirklich nur letzte Philosophie und grundsätzlich können die Empiriker alles auch einholen dann? Und warum braucht man dann aber noch die Phänomenologie?
Ich glaube nicht, dass die empirische Wissenschaft alles einholen kann. Und zwar aufgrund der Sache, dass es selber Personen sind, die diese Forschung beschreiben. Das heißt, man hat immer diesen blinden Fleck. Das heißt, das ist immer schon vorausgesetzt. Also sobald man Subjekte oder Experimentatoren da hat, sind verschiedene Dinge überhaupt sind schon vorausgesetzt. Und deswegen kann man das so nicht einholen, denke ich nicht.
Gut, dann waren Sie noch, glaube ich.
Ja, ich meine, das ist die gleiche Frage, inwieweit die Phänomenologie dann den empirischen Grenzen aufzeigen kann. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass die Wissenschaftler selber Personen sind. Weil wenn man noch über Vorteile achtet, dann geht ihre Vorteile gerade raus, indem wir sie auf dritten Personen perspektiven kann.
Andersrum
aber auch. Was die Vorteile sind. Das heißt, auch dann gibt es wieder die empirische Perspektive, die wir gewinnen. Und seit wir immer die empirische Perspektive das letzte Wort hat. Was wir bewusst erleben, könnte immer was hinterher sein, das finden wir empirisch raus.
Das stimmt natürlich, das habe ich ja auch so dargestellt, dass halt die Grenze der Phänomenologie da liegt, dass verschiedene Sachen, also von diesen Vorteilen, eigentlich nur in der empirischen Forschung oder aus einer dritten Personenperspektive geregelt werden können. Andererseits, auf der anderen Seite stimmt es aber genauso, deswegen meinte ich auch Hyperdialektik. Gleichzeitig ist gerade in diesen, wenn man sich empirische Forschungen anguckt, ganz stark, also Vorteile, die man auch durch ganz normale Reflexion auf die Begriffe oder auch lösen könnte, spielen damit. Und ich glaube, da können verschiedene Differenzierungen gerade des Bewusstseinsbegriffes unglaublich viel leisten, weil durch so eine ganz starke, ich meine, entweder ist etwas aufmerksam gesehen oder unbewusst, haben die ein sehr, sehr, sehr einseitiges Bild der Phänomene. Also ich glaube, man kann es beidseitig. Also ich glaube, gewisse Vorteile kann man schon auch durch Reflexionen und durch die Korrektur von Philosophie und Phänomenologie oder die Wissenschaftsgeschichte beheben. Deswegen meine ich, man muss, wenn man beides oszillieren machen würde, und dann käme man irgendwie immer näher heran.
Die Frage ist doch im Zweifelsfall, wenn Sie sich widersprechen, nicht immer die Naturwissenschaft das letzte Wort hat. Das heißt, wenn beides Verschiedenes sagen, indem man nicht bloß auf das Vorteil reflektieren kann, wird dann, wenn man der Naturwissenschaft glauben kann, okay, zwei Rationalisierungen.
Ja, aber die Frage ist ja, wem glauben wir da? Glauben wir dem Ergebnis, aber diesem Ergebnis geht ja eine bestimmte Fragestellung voran. Und diese Fragestellung, die ist ja im Prinzip auch eine philosophische. Oder die Fragestellung kommt aus einem bestimmten Interesse der Forschung oder auch aus bestimmten Paradigmen oder gerade kulturellen Interessen. Also man forscht ja in den 60er Jahren, gibt es ein Paradigma und dann ändert sich das. Also man sieht ja diese Modeerscheinung auch in der Wissenschaft. Das heißt, die Fragestellung bestimmt so sehr, was in dem Ergebnis herauskommt, dass man da auch nicht sagen kann, dass die Empirie sozusagen das letzte Wort hat. Weil ich glaube, für die Fragestellung brauchen die empirischen Wissenschaften schon eine Korrektur durch die Philosophie manchmal.
Gut, wir haben noch eine Frage. Lässt die sich in einem Satz formulieren? Und ich weiß nicht, ob sich die Antwort in einem Satz
formulieren. Den kann man auch in der Pause diskutieren. Wie ist das denn, oder wie wäre das denn, wenn man den Bewusstseinsbegriff auflöste, im Sinne von William James, dass Consciousness exists?
Wenn Sie als Psychologe ein Experiment mit Probanden machen und die nachher befragen, was sie gesehen haben oder nicht gesehen haben, erfahren haben oder auch nicht, dann ist es schwierig, diesen Leuten, die man dazu befragt, das Bewusstsein abzuerkennen. Man kann das theoretisch tun, aber ich finde das praktisch ein bisschen weil sonst müsste man sie gar nicht mehr befragen. Ja, ist eine Frage der also der semiologische Bewusstseinsbegriff ist ja kein starker. Also wie gesagt, da spielen so, das ist ja nur ein Grenzbegriff, sehr graduell. Also da spielen ja auch passive Sachen mit rein. Es ist eigentlich eher ein Begriff der Erfahrung oder auch wenn ich was empfinde, ist das in der Weise, bewusst, das spielt er mit rein. Das ist kein starker Bewusstseinsbegriff. Also ich glaube, das, was uns explizit bewusst ist, das ist 5% von dem, was ich im Laufe des Tages abspiele oder reflektiv bewusst. Das würde ich auch verneinen.
Aber harte, harte Frage. Wir machen jetzt eine kleine Pause machen und den Referenten. Herzlichen Dank, war ein tolles Thema, schöner Vortrag, sehr facettenreich.
Ich entschuldige mich für meine 5 Minuten.
Okay.